So, auch von mir ein herzliches Willkommen zu den Glaubenstagen, auch wenn sie schon fast vorbei sind. Herzliche Grüße aus Hamburg, aus dem Norden. Schön, dass wir wenigstens so die Glaubenstage stattfinden lassen können. Die Brüder haben mir ein Thema gegeben. Das heißt, das habt ihr wahrscheinlich schon gelesen. Das heißt, Barmherzigkeit im Blick auf die Endzeit. Und die haben mir einen Text dazu gegeben, den möchte ich auch am Anfang nochmal vorlesen. Er steht geschrieben in Matthäus-Evangelium, das 24. Kapitel, die Verse 12 und 13. Und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Amen. Lass uns kurz beten. Herrgott, himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir uns jetzt nochmal mit deinem Wort beschäftigen können. Danke, Herr, für diese Möglichkeit. Ich bitte dich, dass du gegenwärtig bist, dass du mit deinem Geist doch wirklich in unsere Wohnungen kommst. Du siehst, dass es oftmals so schwierig ist, einfach am Bildschirm oder am Telefon die Predigten zu verfolgen, dass man so leicht abgelenkt ist. Aber Herr Jesus, ich bitte dich, dass du nochmal gegenwärtig bist, dass du zu uns sprichst, dass du uns dein Wort auftust, dass wir sehen können, wie du siehst, Herr Jesus, tief in unser Herz hinein. Aber Herr Jesus, stell dich auch mit all deiner Barmherzigkeit, mit deiner Liebe vor unseren Augen, dass wir dich im Blick haben, Herr Jesus. Ich lege alles in deine Vaterhände. Gebrauch du mich als dein Werkzeug, wenn es dein Wille ist, aus Gnade. Amen. Es muss ein besonderer Abend gewesen sein, als Jesus zum letzten Mal mit seinen Jüngern das Passafest feierte. Er allein mit seinen 12 Jüngern. Ich glaube, die Stimmung war für alle fühlbar besonders. Jesus sagt sogar für seine Verhältnisse besondere Sachen an diesem Abend. Zum Beispiel sagt er zu seinen Jüngern, es hat mich herzlich danach verlangt, mit euch nochmal dieses Osterlamm zu essen. Und dann schiebt er dahinter einen Satz, der die Jünger wahrscheinlich sehr ins Nachdenken brachte, als er gesagt hat, und das nächste Mal werde ich mit euch im Himmel essen. Ich glaube, für die Jünger war es fühlbar. Hier passiert etwas Besonderes. Wir stehen jetzt in einer ganz, ganz, ganz besonderen Zeit. Und mitten in diese Stimmung hinein sagt Jesus plötzlich etwas. Ich glaube, das hat die Jünger so ein bisschen umgehauen. Er sagt den Jüngern gerade auf den Kopf zu, heute Nacht haben wir eine Prüfungszeit. Und da werdet ihr mich alle verlassen. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wie das ist, mit Jesus Passah zu feiern. Wahrscheinlich waren die Jünger voll wirklich mit dem Gefühl, wir gehören zusammen. Wir lieben diesen Jesus, diesen Rabbi, diesen Meister, der uns so viel beigebracht hat, der uns gerade eben die Füße gewaschen hat und uns gezeigt hat, wie Liebe wirklich aussieht. Und plötzlich sowas. Und wisst ihr, ich kann Petrus so gut verstehen. Er geht mir immer so nah, dieser Petrus, weil ich ihn einfach richtig nachvollziehen kann, wirklich, wie er immer wieder handelt. Er sagt, Jesus, kann sein, dass die anderen dich verlassen, aber ich verlasse dich nicht. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Und wisst ihr, ich glaube, dass Petrus das genauso gemeint hat, wie er es gesagt hat. Aber Jesus sagt ihm, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ihr Lieben, vielleicht könnt ihr euch erinnern, wie es vor einem Jahr war. Etwas mehr als ein Jahr schon. Als diese ganze Corona-Zeit angefangen hat. Ich denke, die meisten haben gedacht, ja, Mensch, das ist da irgendwas in China. Die essen da Fledermäuse, denen passiert sowas, uns passiert da nichts. Und irgendwann hat man gemerkt, Mensch, es wird jetzt doch ernst. Es schwappt doch zu uns nach Deutschland. Und plötzlich gab es keinen Gottesdienst mehr. Plötzlich konnte man keine Gemeinschaft mehr haben. Man saß im Lockdown zu Hause und war plötzlich alleine. Alle Veranstaltungen, die uns bisher Jahr für Jahr zum Beispiel die Glaubenstage, wirklich Kraft gegeben haben, die von der Gemeinschaft gelebt haben, sind plötzlich ausgefallen. Man hat gemerkt, Mensch, das ist jetzt irgendwie eine besondere Zeit, die da auf uns zukommt. Das ist jetzt etwas Außergewöhnliches, was da auf uns zukommt. Und ich weiß, wie da am Anfang die ersten Brüder kamen und gesagt haben, ist das vielleicht jetzt der Anfang vom Ende? Fangen jetzt die apokalyptischen Ereignisse an, die wir in der Offenbarung lesen? Ist jetzt die Endzeit? Fängt jetzt die letzte Jahreswoche an oder wie auch immer das dort heißt? Versteht ihr, da war plötzlich große Aufregung, aber Die meisten haben relativ schnell gemerkt, okay, die Auswirkungen von Corona sind doch noch nicht so groß, wie wir sie in der Offenbarung lesen. Und zu dieser Zeit hat man einen Satz immer wieder gehört, also ich zumindest, oder einen Ausspruch, den viele gesagt haben, Corona-Zeit ist eine Prüfungszeit. Gott schenkt uns die Möglichkeit, uns selbst zu prüfen in einer Situation, wo unser Glaube plötzlich anders herausgefordert wird als sonst. Corona-Zeit ist eine Prüfungszeit. Eine Zeit, in der wir plötzlich viel mehr alleine stehen. In der der Glaube ein bisschen auf die Probe gestellt wird. Vielleicht hast du dir, als du gemerkt hast, okay, das ist jetzt eine andere Zeit, etwas vorgenommen. Also mir ging das so. Ich habe gemerkt, okay, jetzt kommt Kurzarbeit, ist irgendwie eine tolle Sache, man hat viel, viel mehr Zeit. Ich will die Zeit nutzen. Ich weiß, es ist nicht so toll mit Corona und so weiter, aber ich will trotzdem die Zeit nutzen. Ich will trotzdem was Gutes aus dieser Zeit machen. Ich wollte mich nicht anstecken lassen von dieser allgemeinen Depression, die gesagt hat, oh, es wird alles nur schlimmer und hoffentlich ist bald ist das alles vorbei. Sondern ich dachte, Mensch, die Zeit müssen wir nutzen. Ich war wirklich motiviert gewesen. Ich dachte mir, ich werde viel mehr Zeit mit Jesus verbringen. Und ich hatte mir vorgenommen, viel mehr zu lesen. Ich dachte mir, jetzt kann ich endlich mal Dinge lernen, die ich schon immer lernen wollte. Weil bisher hatte ich nie so richtig Zeit gehabt, etwas zu lernen, um wirklich im Reich Gottes noch besser zu wirken. Und dachte, jetzt habe ich endlich die Zeit dazu. Ich wollte für die Menschen um mich herum da sein. Wenn auch nicht vor Ort, dann wenigstens digital. Und ich war am Anfang echt extrem motiviert, diese Prüfungszeit zu nutzen, um im Glauben zu wachsen. Wie ging es dir vor einem Jahr? Hast du dir vielleicht Ähnliches vorgenommen? Hast du vielleicht ähnliche Gedanken gehabt? Hast du gemerkt, wir kommen in eine besondere Zeit? Jetzt stehen wir am Ende, hoffentlich, dieser Pandemie. Das Ende scheint absehbar. Und wir können zurückschauen auf etwas über ein Jahr, in der unser Glaube mal anders geprüft wurde, als er vielleicht sonst geprüft wird. Und wir können uns selber prüfen. Leider stellt uns Gott nicht alle halbe Jahr so ein Zeugnis aus. So wie in der Schule, ja. Halbjahreszeugnis, Jahreszeugnis, 12. Glaubensjahr, Versetzung gefährdet. Sowas gibt es leider nicht im Glauben. Da kommt vom Himmel nicht so ein Zeugnis runtergeflattert. Aber Gott fordert uns auf, versucht euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst oder erkennt ihr euch selber nicht, ob Jesus Christus in euch ist. Es sei denn, dass ihr untüchtig seid. Also die Forderung Gottes ist, dass wir uns selber prüfen. Keiner kann seinen Bruder im Glauben prüfen und sagen, bei dir ist es irgendwie schlechter geworden. Wir sehen es von außen nicht. Manchmal sehen wir Auswirkungen, aber wir wissen häufig nicht, womit sie zu tun haben. Aber was wir tun können, wir können uns selber prüfen. Und zwar anhand des Wortes Gottes. Wir können uns ins Licht des Wortes stellen und können uns prüfen und Gott bitten, Herr, zeige uns, wie unser Herz ist. Also wir können uns selbst ein Zeugnis ausstellen. Und deshalb lasst uns zurückschauen auf dieses vergangene Jahr, auf diese Prüfungszeit, in der unser Glaubensleben herausgerissen wurde aus der Gemeinschaft, manchmal für längere Zeit, manchmal für kürzere Zeit, in der nur noch mein Glaube und Christus alleine da war oder vielleicht noch meine Frau, vielleicht die Familie, aber nicht mehr die Gemeinschaft, die wir hatten, die wir kannten. Die Frage ist, wenn wir uns mal jetzt so prüfen, wenn wir jetzt so in uns gehen, wie sieht dein Zeugnis aus? Welche Note würdest du dir geben? Ich kann deine Antwort leider nicht hören. Aber vielleicht kannst du diese Frage mit deiner Frau oder mit deinem Mann besprechen. Oder mit deinen Geschwistern, die um dich herum sitzen. Schaut euch doch mal an. Ja, nicht auf mich. Schau mal nach rechts oder nach links, wo deine Frau sitzt. Oder dein Mann. Und redet das vielleicht untereinander mal ab. Nach der Predigt sprechen wir drüber. Gleich, wenn die Predigt vorbei ist, da kommen nur noch ein paar Abkündigungen, ein paar Lieder und dann könnt ihr ausmachen, dann verpasst ihr nichts, das ist die letzte Predigt. Und dann könnt ihr vielleicht mal einen Spaziergang machen. Einfach mal drüber reden. Wie war das letzte Jahr? Wie bin ich im Glauben gewachsen? Vielleicht könnt ihr mal eine Andacht halten zusammen. Mit der Familie. Einfach mal so mitten am Tag. Und einfach mal drüber reden. Wie ist mein Glaubensleben gelaufen? Vielleicht bist du aber auch alleine zu Hause. Dann darfst du den Hörer in die Hand nehmen, vielleicht einen Bruder, eine Schwester anrufen, von der du weißt, dass sie jetzt auch die Glaubenstage verfolgen und einfach mit der drüber telefonieren. Oder ihr trefft euch zu einem Spaziergang. Redet doch mal darüber, wie euer Corona-Jahr gelaufen ist. Was es euren Glauben gebracht oder vielleicht auch genommen hat. Vielleicht wird es ein wirklich schönes Gespräch. So eins, das man einfach gerne führt, in dem du Gott loben und preisen kannst für all das Wunderbare, das er an dir getan hat. Weil du gemerkt hast, dass Corona dir wirklich viel gebracht hat, dass es dein Glauben vorangebracht hat. Dann darfst du heute Gott einfach loben und preisen. Vielleicht ist es sogar das erste Mal, dass du mit deiner Frau oder mit deinem Mann oder mit deiner Familie über deinen Glauben sprichst. Nimm dir den Mut zusammen und tu es doch. Schaut euch an, nickt euch zu, ja, wir wollen es heute tun. Wir reden heute mal miteinander. Vielleicht geht es dir aber wie mir, dass du eigentlich überhaupt keine Lust drauf hast. Und dass du gerade ein bisschen sauer auf mich bist, dass ich sowas anspreche, weil du überhaupt nicht drüber reden möchtest. Weil es einfach wirklich gar keinen Erfolg gibt, von dem du berichten kannst. Weil du zurückschaust auf dieses Jahr und merkst, es ist überhaupt nicht gut gelaufen. Mensch, ich habe mir echt viel vorgenommen. Also mir geht das so. Ich habe mir wirklich viel vorgenommen. Und ich habe gemerkt, wirklich jeder Tag ging so schnell vorbei. Und ich bin überhaupt nicht dazu gekommen. Ich wollte kreativ sein. Und habe mir gedacht, okay, werden wir Dinge unternehmen mit der Jugend. Wir wollen trotzdem die Menschen draußen erreichen, auch wenn es schwierig ist. Und wir finden kreative Lösungen. Ich habe immer gesagt, Liebe macht kreativ. Und die findet dann einen Weg. Und ihr glaubt nicht, wie dieser Satz mich in den letzten Monaten angeklagt hat. Weil wirklich eine Idee nach der anderen ist an den aktuellen Verordnungen gescheitert. Und irgendwann war alle Kreativität aus. Irgendwann hatte ich einfach keine Ideen mehr. Und in mir ist einfach die Frage hochgekommen, bist du nicht mehr kreativ? Oder ist deine Liebe erkaltet? Die Zeit, die ich mit Jesus verbringen wollte, ganz ehrlich, ich habe sie verschwendet. Ich habe sie einfach verschwendet. Anstatt früher aufzustehen, hat mich das Homeoffice immer nur dazu verführt, noch viel länger zu schlafen. Es ist unglaublich, wie lange man schlafen kann. Das kannte ich vorher gar nicht. Aber wenn man nicht aufstehen muss, dann tut man es auch nicht. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man theoretisch den ganzen Tag Zeit hat, dann kommt man nie dazu, dass man sich die Zeit nimmt. Und das ist irgendwie erschreckend, weil ich stelle mir die Frage, wenn ich Jesus wirklich liebe, dann müsste es doch so sein, dass ich für ihn immer Zeit habe und unter großen Schmerzen für alle Dinge mir Zeit nehmen müsste. Aber wie kann es sein, dass im normalen Tagesrhythmus, den man so vor Corona hatte, vor Homeoffice, bevor man plötzlich viel mehr Zeit eigentlich hatte, in diesem normalen Tagestrott hat man Zeit gehabt für Jesus. Man hat sich wirklich Zeit dafür freigenommen und hat gesagt, hier, diese Zeit ist für Jesus vorbereitet. Hier habe ich stille Zeit. Hier habe ich Zeit zum Gebet, zum Bibellesen. Und wenn dieses Gerüst plötzlich kaputt gemacht wird, weil irgendwie der ganze Tagesablauf durcheinander kommt, fällt Jesus plötzlich hinten runter. Das darf doch eigentlich nicht sein. Und die Frage, die man sich da stellt, ist doch, ist meine Liebe zu Jesus vielleicht erkaltet? Ich weiß nicht, wie das Zeugnis bei dir aussieht. Aber wenn ich zurückschaue auf dieses Jahr, dann muss ich sagen, mein Zeugnis ist katastrophal. Wirklich katastrophal. Meine Prüfung hat mir gezeigt, dass ich völlig undiszipliniert bin, dass ich einfach nur egoistisch und eigensinnig bin und nur an mich denke, dass ich jemand bin, dessen Liebe unglaublich schnell erkaltet, und zwar zu seinen Mitmenschen, aber auch zu Jesus. Wie sieht dein Zeugnis aus? Bist du Jesus im vergangenen Jahr näher gekommen? Bist du in der Heiligung vorangekommen? Hast du Jesus noch mehr lieb, als du es vorher hattest? Ist deine Liebe zu deinen Mitmenschen brennender geworden? Hast du dich mehr investiert in das Reich Gottes? Wie sieht dein Zeugnis aus? Ihr Lieben, das, was Jesus uns hier im 24. Kapitel zeigt, das ist wirklich erschreckend. Das, was wir im vergangenen Jahr erlebt haben, das ist wirklich nichts im Vergleich zu dem, was Jesus hier ankündigt in der Endzeit. Wirklich nichts. Das ist um einige Nummer größer. Das, was in der Endzeit auf die Menschen wartet, sind Kriege. Das sind Pandemien, und zwar nicht die, die wir jetzt erlebt haben, sondern Pandemien, die teilweise jeden vierten Menschen töten werden. Da warten Naturkatastrophen auf uns. Die Christen werden von allen Völkern gehasst. Die Christen müssen erleben, dass sie von ihren eigenen Geschwistern verraten werden, und viele, viele werden umgebracht. Ich habe keine Ahnung, ob wir das erleben werden, ob das vielleicht in ein paar Monaten passiert, ob das in ein paar Jahren passiert oder Jahrzehnten, vielleicht auch in 100 Jahren, kann auch in 1000 Jahren passieren. Ich weiß es nicht. Jesus hat gesagt, er weiß die Stunde auch nicht. Und ich bin immer skeptisch, wenn Menschen mehr wissen als Jesus. Aber ich frage mich eins, wenn ich bei einer so einfachen Prüfung wie einer kleinen Pandemie so krachend gescheitert bin, was wird erst passieren, wenn diese Endzeit kommt? Wenn diese Zeit kommt, was wird erst dann passieren? Diese Frage stelle ich mich. Lieber Bruder, liebe Schwester, wie sieht es bei dir aus? Kannst du dieser Zeit völlig gelassen und sicher entgegengehen? Oder geht es dir so wie mir? Dass du dich fragst, wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir das nur schaffen? Vielleicht kommst du zu dem Ergebnis, es ist unmöglich. Es ist nicht zu schaffen, es ist unmöglich. Diesen Vorwurf kennt Jesus von seinen Jüngern. Da hat er auch schon mal gehört. Da kommt einmal ein junger Mann zu Jesus und sagt, guter Meister, was muss ich tun, dass ich selig werde? Ihr kennt die Geschichte. Und Jesus rüffelt ihn erstmal und sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Aber dann gibt er ihm die Antwort und sagt, halt die Gebote und du wirst selig. Und dieser junge Mann, wenn der jetzt diese Predigt hören würde, der würde sich eine glatte 1 geben und das wäre nicht mal Hochmut. Weil der konnte sagen, ich habe mich an alles gehalten, von Jugend auf. Und wir lesen, Jesus liebt ihn, weil er so ein treuer Mensch war, weil er so eine Sehnsucht nach Gott hatte. Aber dieser junge Mann merkt, es reicht nicht. Und er fragt Jesus, was fehlt mir noch? Ich habe mich an alles gehalten, was fehlt mir noch? Und Jesus legt ihm das erste Gebot wirklich mal aus, indem er ihm eine Aufforderung gibt und sagt, verkauf alles, was du hast. Verschenk's an die Armen. Alles, was du hast. Und komm und folge mir nach. dann wirst du selig. Boah, wie kann Jesus sowas fordern? Das ist doch unerhört. Und dann geht dieser junge Mann einfach traurig weg. Und Jesus sagt, die Reichen werden wirklich schwer ins Reich Gottes kommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und wir lesen, als die Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann denn selig werden? Das ist doch unmöglich. Jesus, was forderst du von uns? Was forderst du von dem armen Jungen, der so viel investiert hat ins Reich Gottes, der so gut gelebt hat? Das ist unmöglich. Und Jesus bleibt ganz ruhig und spricht, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Also wenn wir zum Ergebnis kommen, es ist unmöglich, dann bleibt uns nur noch eine einzige Möglichkeit, dass wir eben mit unseren Unmöglichkeiten, mit unseren Versagen, mit unseren Sünden zu diesem Gott kommen, bei dem alle Dinge möglich sind, der auch das möglich machen kann. Dieser Gott, von dem Micha einmal sagt, wo ist so ein Gott, wie du es bist, der Sünden vergibt und erlässt die Missetat im Übrigen seines Erbteils, der seinen Zorn nicht ewiglich behält, denn er ist barmherzig. Wir müssen zu diesem barmherzigen Gott mit unseren Unmöglichkeiten, mit unserer Angst vielleicht auch vor der Endzeit und es ihm hinlegen und sagen, Herr Jesus, ich schaffe es nicht. Für mich ist es unmöglich, in dieser Zeit zu bestehen. Ihr Lieben, der Blick auf die Endzeit, der zeigt uns ganz unbarmherzig unser Versagen. Und wisst ihr, der nimmt uns jeden Übermut. Wenn wir gedacht haben, das schaffen wir alles mit links, merken wir, wenn wir auf die Endzeit schauen, schaffen wir nicht. Aber was hätten wir an diesem Wochenende gelernt, wenn wir jetzt verzweifelt wären? Da hätten wir doch nichts mitgenommen von all den anderen Predigten, oder? Gerade dieses Versagen soll uns doch in die Arme des Siegers treiben. Gerade unser Versagen treibt uns doch zu Jesus. Und wir erkennen nicht meine Kraft, nicht meine Disziplin, nicht meine Liebe, nicht meine Treue, nicht meine Hingabe hält mich in der letzten Zeit und hält mich in der Endzeit, sondern allein Jesus ist es. Er hält mich, nicht ich, nicht meine Kraft, nicht mal mein Glaube, er hält mich. Er hält mich fest im Glauben. Und deswegen fordert uns die Bibel auch immer wieder auf, uns genau an ihn zu halten. Im Hebräerbrief Kapitel 12 heißt es darum, auch wir, die weil wir eine solche Wolke von Zeugen haben, lasst uns ablegen, die Sünde so uns immer wieder anklebt und träge macht. Also lasst uns unser Versagen Jesus hinlegen. Lasst uns zum Kreuz gehen, wo wir loswerden, all unser Versagen, all unsere Sünde. Lasst sie uns ihm hinlegen und sagen, hier Jesus, das bin ich kann's nicht. Nimm du es mir weg. Es macht mich einfach nur träge. Wenn ich auf mein Versagen schaue, fehlt mir jeder Mut. Lasst uns ablegen, das was uns träge macht. Und lasst uns laufen durch Geduld in den Kampf, der uns verordnet ist. Ja, wie schaffen wir das? Indem wir aufsehen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir in dieser Zeit oder wie wir in unserem Leben überhaupt laufen können. Anders kommen wir nicht voran. Wenn wir immer auf unser Versagen schauen, kommen wir nicht voran. Da fehlt uns jeder Mut. Paulus schreibt an die Philipper, ich bin in guter Zuversicht und ich möchte mich ausdrücklich anschließen. Ich bin in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an den Tag Christi. Ihr Lieben, er lügt nicht. Wenn er es angefangen hat, dann ist er willens und fähig, es zu Ende zu bringen. Also er hat die Möglichkeiten dazu und er will es tun. Ist das nicht eine wunderbare Aussicht? Wenn man so auf sein Versagen schaut und plötzlich fehlt einem jeder Mut und dann kommt Jesus und sagt, ich habe es mit dir angefangen. Ich habe dir das Kleid der Gerechtigkeit geschenkt. Ich habe dich angenommen als mein Kind und jetzt höre ich nicht auf. Mag sein, dass du versagt hast. Ich mache trotzdem weiter. Der uns angefangen hat, der wird es auch zu Ende bringen. Und zwar keinen Tag kürzer, bis Jesus wiederkommt. Was für eine Zusage, was für ein Was für ein Versprechen von Jesus. Und vielleicht fehlt dir jetzt jedes Vertrauen in deine eigene Standhaftigkeit, in deine Leistung, in das, was du schaffen kannst. Dann möchte ich dich einladen, kommt, lass uns zu dem gehen, der mit uns angefangen hat. Er ist es doch, der angefangen hat. Und lasst uns dem vertrauen, der es nicht nur angefangen hat, sondern der es auch zu Ende bringt. Petrus schreibt einmal, darum begürtet die Lenden eures Gemüts, also rafft euer Gemüt zusammen. Hört auf oder lasst nicht zu, dass irgendwie trübe und depressive Gedanken über euch kommen. Das schaffen wir eh nicht. Begürtet euch, rafft euch auf. Seid nüchtern. Also seid keine Schwärmer, die denken, das schaffen wir alles und wir besiegen den Teufel, wir müssen nur ordentlich Rabatz machen. Nein, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Wirklich komplett auf die Gnade. Kein bisschen auf dich selbst, kein bisschen auf deine Leistung. Ganz auf die Gnade. Worauf setzt du deine Hoffnung und dein Vertrauen? Wenn ihr also gleich zusammen spazieren geht oder eine Andacht macht, dann dürft ihr einfach euer Versagen bekennen. Ihr dürft einfach ehrlich sein und einander bekennen, wo ihr versagt habt. Jakobus sagt, bekennt einander eure Schuld, damit ihr gesund werdet. Findet das noch bei uns statt? Haben wir gesunde Seelen? Wenn nicht, müssen wir vielleicht diese Medizin nehmen. Dass wir wieder mal anfangen, ehrlich einander zu sagen, liebe Frau, lieber Mann, wenn ich so zurückschaue, das war nichts. Ich habe es so oft versagt. Es gibt noch Sünden, die sind noch stärker geworden. Die kleben mir noch mehr an als vorher. Und wenn ihr diese Schuld einander bekannt habt, dann dürft ihr sie abladen am Kreuz. Dürft ihr einfach hinlegen bei diesem Gott, der barmherzig ist, der vergibt. Und dürft euch dazulegen und sagen, Herr Jesus, und jetzt musst du es machen. Ich kann es nicht machen. Ich kann nur eins, ich kann versagen. Aber du kannst. Ihr Lieben, Jesus begegnet gerade diesen Menschen. Er begegnet auch nach der Auferstehung Petrus. Und zwar häufiger. Aber eine besondere Begegnung möchte ich herausgreifen. Und zwar waren Petrus und Johannes auf dem See Genezareth unterwegs, ein paar Tage nach der Auferstehung Jesus und auch noch andere Jünger. Und plötzlich sehen sie einen Mann am Ufer. Johannes sagt, Mensch, das ist doch der Herr. Und sehen eine ganz interessante Reaktion von Petrus. Der schmeißt sich ins Wasser und schwimmt rüber. Der wollte unbedingt zu Jesus. Und dann essen die dort. Jesus hat den Fisch gemacht, schon fertig gebraten, gegrillt und ein bisschen Brot hat er auch dabei gehabt. Und nach dem Essen nimmt Jesus Petrus an die Seite. Und ich glaube, Petrus hat gemerkt, jetzt wird's ernst. Da steht noch etwas zwischen mir und meinem Heiland. Und das will er jetzt klären. Und er fragt Petrus, Simon, Jonas Sohn, hast du mich lieb? Ich wünschte, Jesus würde jetzt auch so vor uns stehen. Vor jedem Einzelnen. Uns anschauen und fragen, hast du mich lieb? Wenn Jesus mich so fragt, dann weiß ich gar nicht, was ich antworten soll. Herr Jesus, was soll ich darauf sagen? Habe ich dich lieb? Mensch, ich habe so versagt. Wenn ich dich lieb haben würde, würde ich so versagen? Wisst ihr, Petrus war schon mal an diesem See Genezareth gewesen und dann kommt er zu Jesus und sagt, geh von mir hinweg, ich bin ein sündiger Mensch, ich habe dich nicht verdient. Und ich frage mich, warum sagt das hier nicht auch? Es ist so eine passende Antwort. Wenn wir unser Versagen sehen und Jesus kommt und fragt, hast du mich lieb? Was sollen wir da sagen? Ich habe dich nicht verdient. Jesus, geh, da bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Aber Petrus kommt zu einer ganz anderen Antwort. Ich habe viel darüber nachgedacht, warum. Er spricht, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich glaube, dass Petrus einfach in dieser Zeit, am Anfang hat er gesagt, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und am Ende steht ihm das Versagen vor Augen. Jesus fragt ihn, dreimal hast du mich lieb, dreimal hat Petrus ihn verleugnet. Und Petrus schaut diesen Heiland an. Und ich kann mir gut vorstellen, wie in ihm gekämpft hat, sein Versagen und sein Zweifel an seiner eigenen Liebe. Aber dieses Bild von Jesus steht ihm vor Augen, diesen Jesus, den er kennengelernt hat, der so vielen Menschen die Sünden vergeben hat, der uns so geliebt hat, dass er ans Kreuz gegangen ist. Und er schaut diesen Jesus an und sagt, meine Liebe ist viel zu wenig. Ich kann dich nicht so lieben, dass du irgendetwas daraus hast. Aber Jesus, ich kann auch nicht mehr ohne dich. Ich will keinen Tag mehr ohne dich leben. Deswegen, Herr Jesus, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt es doch. Auch wenn ich so oft versage. Auch wenn du dir von meiner Liebe nichts kaufen kannst. Ich hab dich trotzdem lieb. Weil ich dich brauche. Das ist doch Liebe, wenn man ohne einen Menschen nicht mehr leben kann. Das ist eine sehr abhängige Liebe. Keine allzu gebende Liebe. Aber genau das möchte Gott. Dass wir mit Haut und Haaren abhängig von ihm sind. Ihr Lieben, der Blick auf unser eigenes Versagen, der lässt uns wirklich zutiefst an unserer eigenen Liebe zweifeln. Der zeigt uns doch klar, dass wir unsere Liebe erkaltet. Aber ihr Lieben, lasst uns nicht dabei stehen bleiben, sondern lasst uns diesen Heiland ansehen, der uns so geliebt hat, der so unheimlich barmherzig ist. Und wenn wir diesen Jesus im Blick haben, dann können wir doch nicht anders, als ihn zu lieben. Wer Jesus am Kreuze sieht, wie er für mich leidet und für dich, der kann doch nicht kalt dabei stehen bleiben und sagen, nein, diesen Jesus liebe ich nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf ihn schauen, dass wir dort diesen Jesus vor Augen haben. Und ihr Lieben, lasst uns so diese Glaubenstage beenden. Mit dem Blick auf Jesus. Mit dem Blick auf den, der uns mehr liebt als jeder andere. Mit dem Blick auf den, der voller Barmherzigkeit ist. Der wirkliche Barmherzigkeit ist. Und ihr Lieben, wenn wir diesen Jesus im Blick haben, macht das nicht Mut, auch zu lieben. Auch barmherzig zu sein. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Amen.